Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Hi Manuel.
In dieser Folge haben wir erneut Leo Mattes zu Gast, den ihr bereits aus unserer Folge 120 kennt, in welcher wir über Bitcoin als Recheneinheit und die sehr interessante Homepage fixyourmoney.space gesprochen haben. In dieser Folge möchten wir gemeinsam mit Leo erklären, weshalb eine goldgedeckte Kryptowährung aus unserer Sicht keinen Sinn macht und weshalb der Wunsch danach in letzter Zeit trotzdem immer wieder aufkommt. Zentral für die Antwort auf diese Frage ist insbesondere der Unterschied von Information und Materie sowie das sogenannte Oracle-Problem. Ob und wie Bitcoin mit diesen Problemfeldern umgeht, erfahrt ihr natürlich ebenfalls. Da wir diese Folge bereits voraufgezeichnet haben, können wir leider keinen Top-Booster der Woche verkünden. Wie schon das letzte Mal werden wir das aber selbstverständlich in der nächsten Folge nachholen. Wer noch nicht weiß, was es damit auf sich hat, sollte sich unbedingt Folge 148 anhören. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los.
Werbung.
Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen?
Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode BTCVerstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte?
Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützer ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware-Wallet Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
Werbung Ende.
Hallo Leo, herzlich willkommen bei uns zurück im Podcast. Es ist dein zweiter Auftritt und uns freut es natürlich nochmal, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn wir heute über die Thematik Gold sprechen und goldgedeckte Kryptowährung. Weil es ja immer mal wieder aufkommt.
Genau, das ist so eine komischerweise, oder was heißt komischerweise, interessanterweise eine Frage oder ein Thema, was doch einige mal hinterfragen, gerade wenn sie auch frisch zu Bitcoin kommen. Was ist denn warum machen wir nicht Gold, was wir alle kennen, sehr vertrauensvoll, sehr, sehr lange Geschichte schon, und packen das Ganze eben in Kryptowährung und nutzen beide Sachen. Und dann schauen wir mal heute, ob das wirklich so eine gute Idee ist oder ob es da vielleicht doch Probleme gibt. Und weil du warst ja schon mal bei uns zu Gast, wir haben damals ja in der Folge 120, wenn ich es richtig im Kopf habe, über das Bitcoin- und Recheneinheit gesprochen. Die kam richtig gut an, die Folge, also sehr zu empfehlen, nochmal das reinzuhören. Aber willst du nochmal vielleicht in zwei, drei Worten erzählen, was du denn mit Bitcoin machst und was du vor allem gerade damit tust?
Gerne. Also ich habe ja mich mit der österreichischen Schule beschäftigt und dementsprechend auch mit der Handlungslogik. Und ich bin so dann auf Geld gekommen. Was ist Geld? Wie entsteht Geld? Ist Geld vielleicht wie ein Produkt? Also gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Und da bin ich jetzt gerade aktuell neu beim Startup TerraHash auch als Representative tätig. Wir wollen da den Unternehmen der Wirtschaft Bitcoin und Bitcoin Mining näher bringen. Und sonst bin ich hauptberuflich noch Unternehmensberater gerade.
Sehr schön. Ja, TerraHash ist auch ein super spannendes Projekt. Wir haben es schon mehrfach auf Twitter angekündigt, beziehungsweise es wurde schon mehrfach angeteasert. Da wird natürlich auch noch eine Folge kommen. Erstmal muss ich noch ein Hallo nachschieben. Irgendwie habe ich meinen Einsatz verpasst, weil es zum zweiten Mal in der Geschichte des Podcasts. Hi, Leo. Genau. Wir haben eine spannende Folge. Ihr habt es ja beide schon gesagt. Goldgedeckte Kryptowährung. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ich würde gern ganz von vorne anfangen für diejenigen Hörer, die den Podcast jetzt zum ersten Mal hören. Vielleicht umreißt doch nochmal ganz kurz, wieso war denn Gold Geld? Oder kann man sagen, Gold ist Geld? Fangen wir einfach mal bei Gold isoliert betrachtet an.
Genau, Gold ist ja zunächst einfach mal ein Metall, welches es schon seit Jahrtausenden gibt und die Menschen ganz früh schon Faszination daran gefunden haben. Zum einen, weil es sicherlich irgendwo glänzend ist und sich dadurch von anderen Materialien aus der Natur unterscheidet. Und es ist fallen auch knapp, also es wächst nicht nach wie ein Baum oder es kommt nicht immer wieder wie Regenwasser, sondern es ist knapp, weil es eben sehr schwer ist, aus der Erde zu holen. Aber es hatte eben eine Faszination, weil es eben teilweise schon rein vorlag, als kleine ja, wie Kieselsteine hat man es gefunden und so stieg dann die Faszination immer weiter. Es gab ja dann auch die Versuche, Gold durch Alchemie irgendwie zu vermehren oder zu erschaffen. Und so hat sich dann nach und nach über die Generation eben herauskristallisiert, dass Gold mit Reichtum, Wohlstand und auch Status eben verknüpft ist. Und das sehen wir ja teilweise auch heute noch überall eigentlich durch Schmuck oder wenn man eine Goldmedaille gewinnt irgendwo durch gute Leistung, dass sich eben Gold als etwas Wertvolles durchgesetzt hat.
Genau, dann kann ich gleich die Frage anschließen, warum zahle ich dann aber, wenn Gold ja anscheinend Geld ist und so wertvoll ist, warum kann ich damit nicht im Supermarkt zahlen derzeit?
Ja, Gold hat natürlich als Metall auch bestimmte Eigenschaften, die sich jetzt in der digitalen Welt nicht mehr gut als Geld eignen. Unter anderem ist es natürlich recht schwer, weshalb es sich auch schwer transportieren lässt über Ozeane hinweg. Es lässt sich nicht direkt versenden. Die Teilbarkeit ist auch recht eingeschränkt, also deswegen haben wir ja mittlerweile Münzen oder sogar digitales Geld, um eben hier eben genauere Tauschvorgänge abzubilden. Und es ist nicht immer verifizierbar. Also es wurde oft in der Vergangenheit dieses Geld, also das Goldgeld, so verschlechtert in der Legierung, dass man eben kein reines Gold mehr hatte, sondern so eben den Wertgehalt eben verringert hat, manipuliert hat. Und das hat die Geschichte eben gezeigt, dass der Goldstandard immer wieder ausgesetzt wurde und deswegen Gold immer weniger als Geld eingesetzt wird. Aber es hat immer noch in weiten Teilen der Welt eben Verwendung als Wertspeicher. Es wird noch gespart. Bei uns in den westlichen Ländern oder in Deutschland jetzt vielleicht nicht mehr so geläufig, weil es eben aus unserem alltäglichen Sichtfeld eben dann doch verschwunden ist. Aber ich habe mal nachgeschaut, es gibt extrem viele Redewendungen noch im Deutschen, die eben Gold als etwas sehr Exzellentes eben auszeichnen. Es gibt zum Beispiel den goldenen Schnitt. Es gibt die goldene Hochzeit, es gibt Betongold, es gibt Goldketten, es gibt die Redewendung, dass etwas goldrichtig ist oder dass man den goldenen Mittelweg findet und deswegen ist Gold nach wie vor eben sehr, sehr eben auch im Unterbewusstsein der Menschen, aber wie gesagt nicht mehr in unserem alltäglichen Gebrauch.
Ja, Gold kennen wir ja auch, unter anderem als Krisenwährung, also möglicherweise, wir wollen es nicht verschreien, aber es ist jetzt bald nicht mehr nur im Unterbewusstsein, sondern vielleicht eben wieder präsenter bei den Menschen. Vielen Dank dafür, für die kurze Zusammenfassung. Wir wollen ja, wie gesagt, auch über ja goldgedeckte Kryptowährungen sprechen. Der Gedanke, der da zugrunde liegt, ist ja eine digitale Version davon, eine digitale Version von Gold. Würde ich nochmal auch einen Moment zurückstellen und erstmal die Frage aufwerfen, was ist denn eigentlich digitales Geld? Also genauso abstrakt die Frage erstmal behandeln, ist Gold Geld? Was ist denn digitales Geld? Welche Eigenschaften muss ein digitales Geld eben mit sich bringen?
Also damit Geld überhaupt einen Wert hat, muss es zunächst mal knapp sein. Das heißt, wir bräuchten etwas, was digital knapp ist. Und es bräuchte natürlich noch die Eigenschaften, dass wir es tauschen können und teilen können. Tauschen ist recht einfach. Also wir können ja auch Bilder hin und her tauschen digital. Auch Teilbarkeit stellt kein großes Problem dar, weil wir einfach immer mehr Nachkommastellen mathematisch erzeugen können. Die große Frage, die sich eben seit Jahrzehnten eigentlich stellt, ist, wie wir digitale Knappheit herstellen können, weil es zunächst eben mal ein Widerspruch ist, weil normalerweise haben digitale Dinge, also Informationen, haben normal die Eigenschaft, dass man es kopieren kann. Also wenn ich eine E-Mail schreibe oder ein Bild verschicke, dann haben wir beide die gleichen Informationen am Ende des Sendevorgangs. Und das darf eben bei Geld nicht sein, dass es eben durch Senden vermehrt wird, sondern Geld sollte durch den Tauschvorgang den Eigentümer übertragen.
Heißt es also, dass in der digitalen Welt, das sehe ich so, dass man sagt, ich halte durch diese digitale Welt ja die Vorteile, dass ich es eben schnell transferieren kann, was eben bei Gold gerade so ein großer Nachteil war, diese physische Substanz, diese Art, dass es eben schwer ist zu transportieren. Bei der digitalen Welt ist es eben natürlich relativ einfach, dieses Geld theoretisch per Information in Anführungszeichen, wobei da kommen wir glaube ich auch noch gleich drauf, zu verschicken. Aber da ist eben die größte Schwachstelle eben, dass digitale Dinge immer auch kopiert werden können und dadurch so eine digitale Knappheit richtig, richtig schwer ist. Und da stellt mir jetzt die Frage, bei Bitcoin sprechen wir immer darüber, es gibt eine digitale Knappheit mit 21 Millionen. Hat man das vorher wirklich nicht geschafft, so eine digitale Knappheit einzuführen? Oder ist jetzt Bitcoin wirklich so das erste Mal, dass wir das hinbekommen haben? Und vor allem, was war da das große Problem dabei?
Ich vergleiche das immer gerne mit dem iPhone. Also beim iPhone kamen auch verschiedene Technologien zusammen, die wir davor so einfach noch nicht hatten. Also zum Beispiel den Touchscreen oder das mobile Internet, den Akku, der eben ein paar Stunden hält, bis er wieder aufgeladen werden muss. Und so ist es aus meiner Sicht bei Bitcoin eben auch. Wir hatten davor nicht das Internet, welches es ermöglicht, die digitalen Kassenbücher eben dezentral zu verteilen. Wir hatten davor nicht die Algorithmen oder die Kryptographie. Das hat sich alles erst über die Jahrzehnte so entwickelt, bis dann eben eine Person kam, in unserem Fall jetzt Satoshi Nakamoto, der eben dann alles zusammengefügt hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, warum war es nicht 2005 oder warum war es nicht erst 2015, warum war es 2008, 2009? Ich glaube, das lässt sich einfach schwer beantworten, aber ich glaube, wir können recht einfach sagen, warum es jetzt nicht schon 1910 war oder erst in 100 Jahren. Also es passt irgendwie in den Zeitgeist, weil es eben jetzt möglich wurde.
Was denkst du denn, woher kommt der Gedanke, dass irgendjemand das Gold, was man eben kennt, was eben geschichtlich diesen Wert hat, den du umrissen hast, jetzt irgendwie in die digitale Welt bringen möchte? Also woher kommt der Wunsch, was alt hergebrachtes in was Neues zu übertragen?
Ja, ich denke, das ist aus meiner Sicht das fehlende Verständnis, dass man eben noch nicht begriffen hat, was jetzt genau der Unterschied zwischen Information und Materie überhaupt ist. Also wir haben auf der anderen Seite eben die Information, die haben die Eigenschaft, dass sie kopierbar sind. Wir wissen nicht unbedingt, was das Original ist. Wir benötigen einen Informationsträger. Informationen sind stark komprimiert. Sie sind wahrscheinlich auch zentralisiert, wenn man sie extrem komprimieren kann. Sie sind nicht zwingend realitätsbezogen, also es kann irgendwas erzählt werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Materie, wie Gold, welches seit Tausenden fasziniert. Es ist eben ein physischer Gegenstand. Er hat einen einzigartigen Ort und eine räumliche Ausdehnung und kann somit wirklich genau identifiziert werden. Er ist nicht einfach kopierbar, wie wir das schon gerade eben mit Alchemie beschrieben haben, dass man eben nicht einfach Gold aus dem Nichts schaffen kann. Und es ist eben auch schwer komprimierbar. Und deswegen, weil die Materie diese Eigenschaften haben, sind sie sehr vertrauenswürdig, weil wir wissen, sie sind da und sie können nicht einfach verschwinden oder nicht einfach falsch sein, wie jetzt eine Information. Und ich glaube, aus dieser Faszination für Materie oder auch für Gold kommt einfach auf der einen Seite das Gefühl, wir brauchen Gold weiterhin, wir brauchen die Materie weiterhin, damit etwas Wert hat. Und auf der anderen Seite möchte es man dann mit der digitalen Welt verknüpfen und sagen, okay, dann machen wir noch Kryptographie drumherum, damit es dann in unsere digitale Welt passt und dann trotzdem sicher ist. Und so möchte man da, glaube ich, das Alte und das Neue verbinden und damit noch was Besseres schaffen. Aber das hat eben Probleme, das bringt Probleme mit sich, auf die wir jetzt ja noch zu sprechen kommen.
Genau, weil da kommt für mich immer diese eine Aussage in den Kopf, die Leute sagen, ja, Bitcoin ist ja, da kann ich ja nichts anfassen. Ich kann das nicht begreifen und bei Gold habe ich eben diese Goldmünze vor mir liegen und einen Goldbarren. Ist das dieser eine Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast und vielleicht auch diese Frage, was wir, Manuel, auch schon häufig angesprochen hatten, ob so ein digitaler Wert, also digitale Einheit, wie auch immer man das bezeichnen kann, auch einen Wert haben kann, dass wir das Menschen vielleicht derzeit noch gar nicht so richtig spüren können, dass sie sagen, okay, die Münze hat einen Wert, aber genauso diese Zahl, die ich jetzt zum Beispiel bei Bitcoin auf dem Wallet sehe, hat genauso einen Wert. Ist das nicht vielleicht auch so ein großes Problem?
Genau, also ich glaube, eine Erkenntnis ist erstmal, dass Informationen auch für uns einen Wert haben. Also Wert ist ja das, was wir nachfragen, was wir uns wünschen zu wissen oder zu haben. Und so kann zum Beispiel auch der Geburtstag deiner Freundin kann für dich einen großen Wert haben, weil du ihn einfach brauchst, sonst kriegst du Ärger. Ja? Oder auch wenn du jetzt einen Film schauen willst, ein Film ist auch nur digitale Information, dann hat dieser Film für dich einen Wert, genauso wie alle anderen Streaming-Angebote. Und deswegen ist es erstmal falsch zu sagen, dass nur materielle Dinge einen Wert haben können. Auch Rezepte oder Technologien, also Patente, haben ja auch einen Wert, weil sie uns voranbringen, weil sie uns unserem Ziel näher bringen. Deswegen ja, die Feststellung, okay, Informationen haben auch für sich einen Wert.
Klar, also Informationen haben zweifelsohne Wert. Deshalb werden ja auch alle möglichen Informationen im Internet gesammelt, abgegriffen und dann üblicherweise verkauft. Bei Gold ist es ja so, wenn man das ins Digitale übertragen möchte, kann das ja aber immer nur ein Abbild sein. Ist es eins der Probleme, die du da aufmachen würdest?
Genau, zum Thema Abbild habe ich nämlich hier diesen Satz rausgesucht. Ce n'est pas une pipe. Es gibt nämlich ein Gemälde, auf dem ist eine Pfeife abgebildet und drunter steht, dies ist keine Pfeife, weil es eben nur das Abbild einer Pfeife ist. Und genau das ist dieses sogenannte Oracle-Problem, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einer Information und dem materiellen Gut. Also der Hund, das Wort Hund, das bellt auch nicht. Ja, den Satz habe ich auch gelesen, fand ich sehr witzig, weil das Wort Hund sich eben vom tatsächlichen Hund unterscheidet. Es gibt noch diesen bekannten Spruch von Alfred Korzybski, der hat nämlich gesagt, the map is not the territory, the word is not the thing it describes. Also die Karte ist nicht das Gebiet, das Wort ist nicht das Ding. Und das ist eben dieser große Unterschied zwischen Information und Materie, dass es hier immer diese Schnittstelle gibt, sodass das eine immer nur das Abbild vom anderen sein kann, was jetzt letztendlich eine digitale Währung, die mit einem materiellen Gut gedeckt ist, zum Problem werden lässt, weil irgendwo gibt es immer diese Schnittstelle, dass das materielle Abbild dann doch eben nicht der materielle Gegenstand ist.
Bei dem Wort, oder bei diesem Satz, den du gerade gesagt hast, the map is not the territory, da würde ich, glaube ich, ein bisschen weiter eingehen nochmal. Ich glaube, das ist richtig spannend. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu verstehen. Ich stelle mir das ungefähr so vor, ich habe auf der einen Seite die Map, also die Karte, ist für mich so gesehen, ich kann ja auch einen Atlas nehmen und dann hinlegen und da sehe ich zum Beispiel, okay, hier läuft jetzt die Hauptstraße durch die Stadt durch. Dies ist einerseits die Karte und wie du gesagt hast, diese Straße ist nur auf der Karte zu sehen, ist jetzt aber nicht die Realität. Weil auf der anderen Seite kann ich natürlich jetzt rausgehen, vor die Haustüre, kann durch diese Hauptstraße laufen und dann sehe ich, da okay, die Hauptstraße ist wirklich da und das ist dann die Realität. Und ich sehe da vor allem jetzt dieses große Problem. Die Karte hast du jetzt gemalt, Leo, das heißt, ich vertraue, dass diese Karte da ist, aber auf der anderen Seite könnte ja sein, dass es diese Hauptstraße gar nicht gibt. Und dass dann wahrscheinlich dadurch dieses große Problem gibt, weil man könnte das Ganze auch übertragen, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Bestand von einer bestimmten Anzahl an Gold im Tresor liegen und übertrage den in die digitale Welt. Wer sagt mir, dass diese Anzahl, also die Karte an Gold, wirklich auch nachher das ist, was in der Realität auch da ist? Ist das so? Kann man das so darstellen, ein bisschen genauer noch?
Genau, das ist das Problem, dass ich eben demjenigen, der die Informationen rausgibt, dass ich dem vertrauen muss. Also ein eindrücklicheres Beispiel ist es wahrscheinlich noch mit Obst, weil Obst kann jetzt noch anders als Gold, kann noch verfaulen und dann überhaupt nicht mehr da sein oder verschwinden, ohne dass jemand ein Zutun hat. Ne?
Und kannst du, wenn ich da noch eine kleine Nachfrage, glaube ich, reinstellen kann, wenn wir jetzt schon das Thema goldgedeckte Kryptowährung haben, wie würde sowas denn aussehen, wenn man das mal wirklich aufbauen würde? Du setzt dich jetzt hin und sagst, Leo macht sich jetzt eine goldgedeckte Kryptowährung, den Gold-Leo, von mir aus, keine Ahnung. Wie wird man das denn machen und wo wären dann irgendwann in dem Prozess das Großproblem, wo wir echt an einen Fehler rankommen und sagen, okay, hier würde ich vielleicht dem Leo nicht mehr vertrauen?
Also die meisten Vorschläge, die in dem Bereich kommen, die gehen ungefähr so, dass jemand sagt, okay, ich möchte ein Tresor aufbauen, da lege ich dann das Gold rein und ich zähle dann, wie viel es ist und anhand dieser Menge gebe ich digital dann eine bestimmte Anzahl an Token raus, die man dann erwerben kann. Gleichzeitig wird das Ganze dann in einem dezentralen Kassenbuch oder in einem zentralen Kassenbuch abgebildet und nur derjenige, der Zugriff auf seinen Token hat, kann den dann auch verschicken. Das Problem entsteht aber dann wieder an der Stelle, wo man wieder mir vertrauen muss. Das heißt, man muss mir vertrauen, dass auch wirklich das Gold im Tresor liegt, dass nicht mehr reinkommt, dass nicht weniger reinkommt, dass nicht bestimmte Anzahlen an Token digital neu dazukommen, obwohl sich im Tresor gar nichts tut. Und das Ganze hat halt immer dann einen Knackpunkt, dass es eine zentrale Instanz braucht. Und das liegt halt immer an dieser Schnittstelle. Und wie das Bitcoin macht und versucht oder aktuell eben umgeht, da kommen wir dann auch noch gleich drauf.
Wie es Bitcoin macht oder wie es Bitcoin eben umgeht, finde ich ganz interessant. Erinnert mich daran, dass ich da nachher noch mal eine Frage zu stelle. Ich wollte noch eine andere Aussage tätigen, beziehungsweise dich fragen, ob ich das richtig verstehe. Weil für mich ist es so, diejenigen, die meinen, eine goldgedeckte Kryptowährung wäre jetzt die Lösung für alle Probleme, die verkennen doch dann letztlich zwei Punkte. Also so ein Grundverständnisproblem meiner Auffassung nach. Einmal, dass Gold, das physische Gold immer nur physisch ist, Die digitale Version davon ist letztlich eine Kopie. Das ist das eine. Also es kann nie dem physischen Gold entsprechen. Es ist immer eine Kopie, immer ein Minus, wenn man so möchte. Und das andere ist, selbst wenn ich darüber hinwegsehe und sage, ist ja kein Problem, weil wir wissen ja, wie viel wir da haben, dann kommt immer noch diese Vertrauenspartei dazwischen, die wir ja letztlich nicht haben wollen. Das heißt, die sagen, das Fiat-System hat Probleme, wir wissen nicht, wie viel Fiat im Umlauf ist, und dann aber befürworten, eine goldgedeckte Kryptowährung einzuführen, die haben da letztlich dann ein Verständnisproblem, oder? Oder sehen eben dieses Problem nicht wahrscheinlich.
Genau, also aus meiner Sicht ist dieser Zusatz an Kryptographie unsinnig, weil ich ja eben diese Schnittstelle habe zwischen Information und Materie. Das heißt, was dann letztendlich durch diesen Zusatz Kryptowährung versucht wird, ist letztendlich einen Burggraben zu schaffen, sodass das, was in der Burg ist, sicher ist, aber der Burggraben wird nicht um die komplette Burg gezogen. Und dann macht es ja aus meiner Sicht wieder wenig Sinn, wenn ich zwar Teilfunktionen kryptografisch abbilde, aber es dann immer noch die Möglichkeit gibt, drum rumzulaufen oder hier in dem Fall jetzt einfach neues Gold zu schürfen, dann entsteht neues Gold außerhalb vom Tresor, außerhalb von dieser kompletten Idee, die goldgedeckte Kryptowährung, und dann fällt die ja auch im Wert, weil außerhalb dieses Systems eben neues Gold hinzukommt. Und so ist eben aus meiner Sicht dieser Versuch, einen Burggraben zu schaffen, der aber nicht um die komplette Burg rumgeht, eben dann von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Mhm. Ja, das erinnert mich irgendwie an die Idee, weil wir das ja früher hatten, dass du eben einen Goldstandard hattest. Man hatte eben Gold in einem Tresor liegen, in einer Zentralbank liegen oder in einer Bank selber liegen, und die haben dann eben so eine Art Zertifikate, Schuldscheine ausgegeben. Das heißt, um dadurch diese negativen Eigenschaften Golds ja irgendwie so ein bisschen zu kaschieren, dadurch entstehen aber wiederum auch diese Nachteile. Auch damals war ja genau das Gleiche. Ich musste wiederum der Bank vertrauen, dass sie nicht mehr Zertifikate ausgeben, als sie Gold denn in dem Tresor lagerten. Das heißt also für mich, man versucht irgendwie diese Eigenschaften Golds zu verbessern und besser zu machen, aber die Nachteile überwiegen halt dann komplett. Also das heißt, man gewinnt dadurch doch eigentlich überhaupt nichts. Und ja, für mich ist das dann, Manuel hat es glaube ich gesagt, so wie alter Wein in neuen Schläuchen, so eine Art. Es ist einfach, es bringt nichts. Es ist einfach nur, man versucht irgendwie was Altes nur ein bisschen zu verbessern. Aber wenn man es genau hinschaut, ist es einfach nur ein großer Fehler.
Genau, also es wäre aus meiner Sicht ehrlicher zu sagen, wir machen Gold in Tresor und dann einfach eine normale Datenbank darauf, oft in der steht, wem wie viel davon gehört, als zu sagen, wir versuchen jetzt uns noch mit Kryptographie, sodass es irgendwie seriös wirkt. Also das haben wir jetzt, glaube ich, rausgearbeitet, warum beides zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, das Sprichwort alter Wein in neuen Schläuchen trifft es ganz gut, finde ich, weil es gibt ja auch jetzt schon Abbildungen von Gold, die dann physisch hinterlegt sind. Gibt ja auch je nach Seite, wo man sich informiert, Aussagen wie, dass es 100 bis 233 Mal so viel Papiergold gibt, wie es physisches Gold gibt. Aber das Ganze lässt sich nur schwer verifizieren, weil es ja immer auf Expertenschätzungen beruht. Also ja, ist im Endeffekt darauf angelegt, dass man das Ganze manipulieren könnte. Insofern weiß ich nicht, wo da der Mehrwert sein sollte. Du hast es ja jetzt gesagt, Bitcoin löst das Problem oder umgeht das Problem. Worauf würdest du dich festlegen? Ist es eher eine Lösung oder geht Bitcoin einen anderen Weg?
Ich würde sagen, Bitcoin umgeht das Oracle-Problem, weil Bitcoin gar nicht den Anspruch hat, etwas Materielles abbilden zu wollen. Also es ist keine Datenbank, wo drin steht, okay, hier in der Straße stehen 5 Häuser oder hier liegen 100 Gramm Gold, sondern Bitcoin möchte für sich selbst stehen. Also Bitcoin ist ein Kassenbuch, was sich nach und nach aufbaut und erweitert, was eben für sich eine eigene Realität darstellt.
Das heißt, es funktioniert ja nur deswegen, weil die Bitcoin an sich ja von der Form her selbst digital ist. Es gibt Bitcoin ja nicht in der realen Welt und deswegen können wir dieses Problem erstmal überhaupt umgehen und anders gestalten, weil es, ich kann mir vorstellen, vor Bitcoin hatten ja sicherlich einige andere Menschen schon den Gedanken, wir müssen es doch irgendwie schaffen, physische Dinge oder Klassen oder Güter irgendwie in die digitale Welt zu bringen. Und die kamen mir immer wieder an dieses Problem, irgendwann brauche ich Vertrauen. Das heißt also, vor Bitcoin gab es da ja gar keine Lösung dafür. Ist es richtig oder ist es so ein Thema, was man sagt, oh, da arbeiten schon hunderte Jahre lang Menschen dran, gleich 100 nicht, weil digital gibt es nicht so lange, aber es hat ja Jahrzehnten Menschen schon dran, dieses Thema so zu lösen, aber erst mit Bitcoin durch dieses digitale Eigenschaften kann man dieses Problem überhaupt erst lösen.
Genauso sehe ich das, dass Bitcoin eben zum ersten Mal oder vielleicht sogar zum letzten Mal diese Lösung darstellt, weil ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass absolute Knappheit als bei materiellen Gütern überhaupt nicht funktionieren kann. Weil je höher die Nachfrage ist, also wenn es ein Wertspeicher ist, steigt die Nachfrage. Wenn die Nachfrage steigt, wird produziert. Wenn produziert wird, sinkt wieder der Wert. Und aus meiner Sicht kann deshalb absolute Knappheit in der materiellen Welt gar nicht existieren. Und wenn wir absolute Knappheit wollen, und das wollen wir aus meiner Sicht, wenn wir gutes Geld wollen, damit es eben nicht inflationiert werden kann, dann kann das nur digital funktionieren, indem wir eben dieses digitale, geschlossene System erschaffen.
Ja, absolute Knappheit, hab noch einen Moment drüber nachgedacht, absolute Knappheit, wenn du den Raum nicht begrenzt, wird es tatsächlich sehr schwer. Also am knappsten wird dann noch Gold sein, aber auch da wissen wir, es kommt jedes Jahr ein bisschen was dazu. Und mit technologischem Fortschritt könnten natürlich theoretisch und praktisch neue Quellen erschlossen werden, sodass da die Begrenztheit auch eben gegebenenfalls nicht so gegeben ist, wie wir es eben in der Vergangenheit erlebt haben. Für die Leute, die wie gesagt die Folge möglicherweise als erstes hören, stellt sich jetzt möglicherweise die Frage, wir haben über Vertrauen gesprochen und dass Bitcoin dieses Vertrauen eben nicht benötigt. Damit die Bitte an dich, wieso benötigt Bitcoin dieses Vertrauen nicht oder wie geht Bitcoin damit um?
Also Bitcoin geht vor, indem Bitcoin eben die Eigenschaften von einem Token, also von einem Gegenstand, zusammen mit den Eigenschaften von einem Kassenbuch kombiniert und das im digitalen Raum. Das heißt, wir starten eben mit einem Kassenbuch und in diesem Kassenbuch steht drin, wem was gehört und wie die Transaktionen in der Vergangenheit abgewickelt wurden und wer an wen was gesendet hat. Weil aber dieses Kassenbuch eben zentral gespeichert ist und deswegen umgeschrieben werden kann, sagen wir, okay, wir müssen es dezentral speichern, damit wir eben wissen können, okay, was ist denn die aktuelle Version und so, dass wir uns gegenseitig überprüfen können, dass niemand eben da reinpfuscht. Und wenn wir jetzt rausgefunden haben, okay, wir müssen das irgendwie dezentral koordinieren und das Ganze transparent halten, dann stellt sich die Frage, okay, was ist die aktuellere Version? Das heißt, dann führen wir Zeitstempel ein. Wir müssen wissen, was ist die aktuelle Version und welcher Block, welche Veränderung ist denn wirklich die aktuellste? Und um das eben dann wieder zu organisieren, haben wir den sogenannten Konsensmechanismus, den Proof-of-Work-Mechanismus, der eben entscheidet, wer darf als nächstes nach den Spielregeln die neuen Transaktionen anhängen und wann? Und das ist eben so geregelt, dass es eben nur jemand machen kann, der eben in der realen Welt Energie und Zeit aufwenden muss und Risiko eingehen muss und eben auch nach den Regeln spielt, sodass eben allen Beteiligten klar ist, das System wird nur fortgesetzt, wenn nach den Regeln gespielt wird und das Ganze eben so transparent, dass jeder alles nachvollziehen kann. Und ja, auch jeder die Blockchain, also die Vergangenheit, bei sich überprüfen kann. Und so erlangt man dann Vertrauen, weil man es selbst verifizieren kann. Also ich muss keiner externen Instanz mehr vertrauen.
Ja, das heißt also, weil man gerade angesprochen hat, das Thema Vertrauen, das ist ja wirklich ein zentraler Punkt bei Geld. Ich glaube, der FAB hat das damals von Apricomedia, das glaube ich, als größten Eigenschaft von Geld noch genannt, neben diesem Teilbarkeitsthema und Knappheit, dieses Vertrauensthema. Und Du erklärst es jetzt und wir, Manu und ich, haben ja Bitcoin doch jetzt ein bisschen länger damit beschäftigt und haben das dann schon verstanden, worum es geht. Aber wenn jemand frisch dazukommt und es dann hört, muss ich das wirklich auch verstehen, wie es funktioniert, um dieses Thema Vertrauen damit reinzubringen? Weil ansonsten würde ich mir jetzt, also wie Manu gesagt hat, wenn jetzt jemand dazukommt, das erste Mal hört, sagt, ja, der Leo, das klingt ja ganz interessant, aber keine Ahnung, was er da mir erzählt. Ein gewisses Maß an Vertrauen muss da schon dabei sein und einfach auch so ein Vertrauen hin, dass ich vielleicht die Technik gar nicht verstehe und trotzdem kann ich es nutzen, weil es einfach funktioniert.
Genau, also ich glaube, wir müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine ist eben die Möglichkeit, dass wir die Technik überprüfen können und verifizieren können, was da genau gerechnet wird. Und das ist eben die theoretische Seite. Jeder, der möchte, kann in den Code reinschauen und sagen, was wirklich passiert ist und ob das eben nach den Regeln passiert ist. Und das zweite ist, dass wir eben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben und jeder sich auf was anderes spezialisiert hat. Das heißt, ich kenne mich jetzt auch nicht im Detail bei Kryptografie aus, sondern ich komme eher von der ökonomischen Seite. Natürlich muss ich irgendwo darauf vertrauen, dass die Kryptografie wasserdicht ist. Und so ist es natürlich auch für jemand, der jetzt neu in diesen Bereich einsteigt. Er wird nicht alles auf einmal umfassen können und wird wahrscheinlich sogar Jahre brauchen. Der ist natürlich dann darauf angewiesen, dass andere für ihn das überprüfen. Und was da aus meiner Sicht ein guter Indikator ist, ist, dass es einfach, je länger es funktioniert, desto mehr Leute haben sich schon damit beschäftigt, desto mehr Leute haben schon überprüft, ob das wirklich so ist, was behauptet wird. Und desto mehr Leute haben auch schon versucht, dieses Netzwerk anzugreifen. Und deswegen, also je länger es existiert und je länger es funktioniert, desto vertrauenswürdiger wird es dann. Was ich in dem Punkt auch noch gern sagen möchte, ist, dass Geld natürlich immer auch irgendwo mit Erwartungen zu tun hat. Also weil Geld ja selbst nichts erledigt für uns. Geld ist keine Maschine, sondern Geld verbraucht sich nicht. Geld liegt einfach nur da und soll ein Wertspeicher sein. Deswegen ist Geld sehr mit Erwartungen verbunden. Also jeder, der Geld hält, der erwartet, dass er es in Zukunft eintauschen kann, um dafür etwas zu bekommen. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit ein Vertrauen. Ich vertraue da, dass die anderen Menschen in der Zukunft immer noch diesen Glauben haben, dass sie genau das wollen, was ich jetzt habe. Aber ich glaube, das lässt sich bei Bitcoin auch durch Netzwerkeffekte und eben durch diese Eigenschaften der absoluten Knappheit eben begründen, dass man eben sich damit beschäftigen sollte, dass eben dieser Netzwerkeffekt, was vielleicht auch nie wieder weggeht, weil es gar nichts Besseres geben kann.
Ja, Netzwerkeffekt ist ein gutes Stichwort, weil wir haben eine halbe Stunde darüber gesprochen, was Bitcoin besonders macht, wie Bitcoin im Groben funktioniert, dass man schon vertrauen muss, aber eben nicht in Menschen vertrauen muss, sondern auf die Kryptografie vertrauen muss. Der Netzwerkeffekt innerhalb der Kryptowährung ist ja relativ oder eindeutig pro Bitcoin. Aber der Netzwerkeffekt lässt sich auf alles übertragen, auch auf Euro und auch auf den Dollar. Und der Netzwerkeffekt bezüglich Euro und Dollar ist ja noch deutlich, deutlich größer, als er jetzt bei Bitcoin ist. Also wenn man auf die Straße geht und sagt, wie steht ihr zu Bitcoin, wüsste ich nicht, wie viele Leute sagen so oder so und wie viele Leute sagen, ich weiß nicht mehr, von was du eigentlich redest. Also allein aufgrund dieser Tatsache ist der Netzwerkeffekt in den Euro- oder im Dollarraum natürlich größer als Bitcoin. Jetzt haben wir aber gesagt, Bitcoin hat Eigenschaften, die sind einzigartig und sind gut. Was ist wichtiger deiner Auffassung nach? Diese einzigartigen, guten Eigenschaften oder der Netzwerkeffekt? Weil wenn wir nur den Netzwerkeffekt angucken, über alle Geldformen hinweg, wäre der Bitcoin ja noch unterlegen.
Ich glaube, die Eigenschaften sind auf jeden Fall wichtiger, weil die bringen die Early Mover dazu, Bitcoin zu adoptieren und sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Die breite Masse wird dann wahrscheinlich kommen, weil andere Leute dazu tendieren. Aber ich glaube, gerade am Anfang sind es eben die sich grundlegend jetzt mit Ökonomie, mit Kryptografie, mit Spieltheorie eben beschäftigen. Und wenn die eben dann sehen, okay, das greift alles ineinander, das passt zusammen, dann gibt es für die keinen Rückwärtsgang mehr. Also es ist eine Einbahnstraße für die. Und ich glaube, dass sich deshalb eben langfristig, eben wenn eben die Experten davon überzeugt sind, dass sich dann nach und nach auch dann die Laien sich anschließen werden, weil sie eben auch sehen, wie sehr die Experten davon profitieren.
Ja, weil ich mir gerade im Kopf habe, du hast es von den Grundlagen gesprochen, die besprechen wir auch die ganze Zeit. Also rein an der Theorie hat Bitcoin eben die besseren Eigenschaften. Aber welchen Wert besitzen diese Eigenschaften, wenn schlussendlich es doch niemand nutzt? Weil wir können hier uns den Mund fußlich reden und die ganze Zeit darüber sprechen, Bitcoin ist knapp, Bitcoin kann ich schneller nutzen, es ist billiger. Aber wenn es in dem Alltag nicht durchkommt und weil, wie Manuel gesagt hat, wenn die meisten gar nicht wissen, worum es geht, welchen Mehrwert hat Bitcoin denn wirklich in dieser Hinsicht? Weil du kannst ja auch erzählen, Bitcoin hat das Oracle-Problem gelöst. Wenn ich jetzt nachher auf die Straße gehe und jemand erzähle, was das Oracle-Problem ist, da vielleicht freut sich irgendeiner und sagt, ja cool, stimmt. Und die meisten werden aber sagen, pff, mir doch egal. Wie kann man das einordnen? Sind wir einfach zu früh dran? Oder dauert es einfach noch? Oder wie ist da deine Einschätzung dazu?
Also ich hatte vor Bitcoin auch noch nicht vom Oracle-Problem gehört. Deswegen hättest du mich da auf der Straße dann auch nicht begeistert. Deswegen denke ich, dass das Ganze nur funktionieren kann, wenn der Mensch eben an eine Stelle kommt, wo er lernfähig sein will oder lernfähig sein muss. Also wenn er sich nicht verändern will oder kein Bedarf sieht, dann wird er das auch nicht machen. Und so ist es aber immer bei jeder Technologie. Auch das Rad hätte da liegen können und die Menschen hätten sagen können, nee, wollen wir nicht. Aber letztendlich hat sich dann doch irgendwo durchgesetzt. Und klar, das ist dann irgendwo auch Zukunft und unsichere Zukunft, wissen wir nicht, was die Menschen dann wirklich wollen oder wirklich entscheiden. Aber wenn die Menschen ein gutes Geld wollen, etwas Knappes wollen, etwas sparen wollen, wenn ihnen die Zukunft wichtig wird, wenn ihnen auch wichtig wird, dass zentrale Instanzen vielleicht an Einfluss verlieren, dann werden sie sich aus meiner Sicht mit Bitcoin beschäftigen, weil sie es wollen.
Ich denke auch, Es muss letztlich die Zeit zeigen. Da können wir nochmal auf die Dokumentation über El Salvador und Bitcoin verweisen. Da war ein Ausschnitt mit einem Cowboy, der meinte, Bitcoin, nee, hier zählt nur Dollar. Weil Dollar kann man anfassen. Und dieses Anfassen ist, glaube ich, für ganz viele Menschen ganz arg wichtig. Ich weiß noch, mein Vater oder Jonas, war es dein Vater, ich bin mir nicht mehr sicher, hat auch gemeint, ja, und was mache ich mit dem? Kann ich Bitcoin anfassen oder wie funktioniert das? Also das scheint irgendwie schon was zu sein, diese Greifbarkeit in der physischen Welt, die irgendwie wichtig zu sein scheint. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Technologie bringt immer irgendwie Neuerungen, die ganz extrem ist und radikal mit den bisherigen Glaubenssätzen irgendwo aufräumt. Von daher denke ich, es ist eine Frage der Zeit, aber diesen Zeithorizont festzulegen, schwierig, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, ich denke auch, wenn wir uns umschauen, dann müssen wir uns, glaube ich, auch eingestehen, dass wir ja heute eigentlich schon fast alle Zahlungen digital machen. Also wir kriegen unser Gehalt digital, wir haben PayPal, wir haben Kreditkarten. Also das digitale Geld existiert, ist ja eigentlich jedem schon unterbewusst zumindest bekannt und er verwendet es auch täglich. Die Frage ist halt nur, welche Qualität hat dieses Geld, und darüber haben sich einfach, glaube ich, noch zu wenige Gedanken gemacht, um sich zu fragen, kann ich denn damit die Ziele erreichen, die ich in Zukunft erreichen will?
Aber kann man da wirklich dann von digitalem Geld sprechen? Weil das finde ich, wie du sagst, die meisten haben ja Girokonto online, Online-Banking, da sehe ich eine Zahl, das kann ich hin und her schicken. Und ich glaube, wenn man die meisten Leute fragen würde, würden sie sagen, ja, wir haben doch schon digitales Geld, ich zahle ja online schon. Dass das überhaupt digitales Geld ist, in dem Sinne, dass es wirklich Geld ist, was in der digitalen Sphäre lebt, oder ob das einfach wieder doch noch einfach nur ein, in Anführungszeichen, Abklatsch ist und die meisten es aber gar nicht wissen, dass es so da funktioniert. Also dass es so aufgebaut ist und sie es trotzdem nutzen, weil es einfach funktioniert. Ich muss ja trotzdem zugeben, selbst wenn du jetzt erzählst, die Grundlagen ist falsch und es ist kein richtiges digitales Geld, es funktioniert halt erstmal. Wahrscheinlich großteil auf Vertrauen basierend, aber es funktioniert eben. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass das halt dann schon schwer ist, diesen Transfer zu schaffen. Hey, das ist kein richtiges Geld, sondern nur Bitcoin ist richtiges Geld, in Anführungszeichen.
Ja, wahrscheinlich denken viele, dass, also in den Köpfen der Menschen ist das aktuelle Geld wahrscheinlich gutes digitales Geld, weil sie sich noch nie gefragt haben, wie das in die Welt kommt, dass es halt durch Kreditschöpfung in die Welt kommt und dass sie eigentlich so einen Schuldschein haben und dass der irgendwo dann wieder Schulden tilgen muss und dass wir uns hier überall hebeln in allen Geschäftsmodellen. Jede Investition ist ja wahrscheinlich irgendwo ein Hebel mit Kredit. Und welche Auswirkungen das hat, ich glaube, das wird so verdrängt, aber die werden das halt dann erfahren müssen. Ne?
Könntest du dir vorstellen, dass gegebenenfalls ein Umdenken stattfindet, wenn wir kein Bargeld mehr haben? Also je nachdem, wen du fragst, werden CBDCs ja in der Ausgestaltung kommen, dass wirklich überhaupt kein Bargeld mehr da ist, dass es nur noch dieses dann einzig digitale Geld gibt, mit gegebenenfalls Eigenschaften, die auch Leute, die nichts mit Bitcoin am Hut haben, nicht gutheißen. Denkst du, das könnte eben ein Umdenken bewirken?
Also ich denke, fast alles, was wir jetzt so die letzten 3 Jahre erlebt haben, hat viele Menschen zum Umdenken gebracht. Sei es jetzt durch Corona, dass wir zu Hause bleiben mussten, dass Restaurants schließen mussten, aber auch jetzt der Inflation, dass eben seit Jahren auch die Immobilienpreise steigen, dass die Rente immer unsicherer wird. Ich glaube, die Summe von den Dingen, letztendlich dann auch ein neues digitales Zentralbankgeld, wird dann auch wieder mehr Leute zum Umdenken bringen, warum sie ihre Ziele nicht erreichen. Sei es jetzt durch Inflation oder dass ihr Guthaben irgendwie eingefroren wird zu einem bestimmten Teil oder vielleicht sogar eben jeden Monat sich verringert, damit sie es eben schneller ausgeben. Wie das dann am Ende des Tages da ausgestaltet wird und ob es so kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die Situation und die gesellschaftliche Entwicklung einfach immer mehr dazu beitragen wird, dass die Menschen sich damit beschäftigen.
Kann man auch sagen, dass man vielleicht, oder dass die Gesellschaft sich da einfach auch mal, ja, salopp gesagt, die Finger verbrennen muss? Gerade wenn wir jetzt auch das Thema mit reinnehmen, weil du gerade gemeint hast, dass halt immer mehr Probleme entstehen, die Leute merken das, dass da irgendwas falsch ist. Und wenn wir jetzt mal das Thema goldgedeckte Kryptowährung mit reinnehmen, viele denken, das ist eine coole Idee, aber vielleicht klappt es auch, also ich denke, es gibt schon goldgedeckte Kryptowährung, also die Idee, es gibt es ja schon, glaube ich. Und dass man erstmal auch der Markt in Anführungszeichen entscheiden muss, okay, das ist eine gute Idee, das ist eine schlechte Idee. Oder Macher merken, okay, ich habe jetzt bei dem Anbieter diese Kryptowährung, die Token zum Goldgedeck gekauft und plötzlich ist der weg oder es kommt doch raus, dass er das Doppelte hatte und nur die Hälfte davon wirklich im Tresor rumlag. Dass wir Menschen da einfach durch diesen, ja in Anführungszeichen, doch Schmerz eher lernen, dass sowas vielleicht nicht ganz gut ist. Sogar noch schneller, als wenn wir Informationen, Bildung, Aufklärung betreiben.
Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten zu lernen. Entweder aus der Logik, und ich glaube, die Unterscheidung zwischen Information und Materie, so wie es wir in dieser Folge vorgenommen haben, ist eine spezielle Logik. Oder eben durch Versuch und Irrtum, also durch Erfahrung und durch die Geschichte. Und so ist es natürlich jetzt auch nicht verwerflich, wenn andere das ausprobieren wollen. Aber es gibt aus meiner Sicht eben Gründe, warum das von vornherein eben zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, vielleicht, weil Jonas gerade angesprochen hat, ob man sich vielleicht die Hände verbrennen muss, vielleicht ist der Ruf nach einer goldgedeckten Kryptowährung dann schon zumindest unbewusst die Version der Leute, dass sie erkennen, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Und Gold, wissen wir, historisch war irgendwie so eine Art Krisenwährung. Und wenn das so nicht funktioniert, dann müssen wir eben dahin wieder zurück. Aber sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, die du jetzt geäußert hast, das macht man ja nicht von heute auf morgen. Da muss man sich ja schon ein bisschen intensiver mit befassen. Also sollte auch gar nicht vorwurfsvoll klingen, falls es irgendein Hörer falsch aufgefasst hat. Das ist einfach nur ja die Erkenntnisse, die du dir letztlich erarbeitet hast und sind meiner Auffassung nach sehr nachvollziehbar.
Ja, weil mich erinnert das, ihr kennt vielleicht auch das Bild mit dieser Kutsche oder mit dem Auto, wo das Pferd davor hängt. Dass man sagt, so gesehen, okay, man früher hat man eine Kutsche gehabt mit den Pferden und dann sagt man, die Pferde sind nicht schnell genug, oder die sind nicht bequem genug, die Kutsche ist nicht bequem genug, deshalb nimmt man ein Auto und packt da die Pferde davor. Und das ist so ein, für mich so ein Zwischenschritt. Und vielleicht, ich weiß nicht, Leo, wie du das siehst, aber dass so bei Technologien häufiger doch mal so ein Zwischenschritt stattfindet, wo man sagt, wir haben noch das Alte und da ist schon das Neue, wir brauchen aber erstmal einen Zwischenschritt, weil man vielleicht noch gar nicht wagt oder wagen möchte, den direkten Sprung zu schaffen, zu sagen, okay, wir packen das Alte ganz weg und machen was völlig Neues. Ich glaube, das ist für die Menschen, diesen Transfer zu machen, das ist gar nicht so richtig leicht. Und das kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass viele da ein bisschen Angst vielleicht auch davor haben.
Ja, weil man muss natürlich das Alte dann irgendwie auch komplett loslassen. Und ich kenne auch so Beispiele, wo irgendwie Prozesse digitalisiert werden sollten und dann hat man irgendwie noch einen Drucker gehabt und dann wieder einen Scanner und dann zwischendrin digital per E-Mail und immer zwischen den Medien hin und her gewechselt. Und so wirkt es für mich eben auch, oder wie du sagst, jetzt ein Pferd vor einer Kutsche. Ja.
Genau, dann habe ich nämlich noch eine andere Frage, eine andere Richtung ein bisschen. Das hatten wir gerade eben ein bisschen angesprochen. Du hast gemeint, mit diesen Äpfeln, mit ein bisschen was verderben kann. Weil wir haben immer wieder diese, wenn man ein bisschen mit Krypto sich auseinandersetzt, sieht man immer wieder, oh, wir packen jetzt alles auf die Blockchain. Es gibt diesen tollen Spruch von Andreas Antonopoulos, wir packen jetzt sogar Bananen auf die Blockchain. Und dann hört man viel von, man macht irgendwelche Bilder, also irgendwelche Gemälde, man macht irgendwie Sneaker drauf. Gibt es dann überhaupt einen Sinn mit den Sachen, die du erklärst, mit dem Oracle-Problem, macht es dann überhaupt Sinn, solche realen Dinge, die jetzt unabhängig sind von Geld, die in diese digitale Welt zu packen, oder gibt es da auch ganz, ganz große Probleme?
Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, weil eine Blockchain eben eine ineffiziente Datenbank ist, die eben nicht dafür gedacht ist, wenn sie sicher sein soll, dass sie etwas in der materiellen Welt abbildet. Also sie soll ja ein sicheres, transparentes, kryptografisch geschlossenes System sein. Und jedes Mal, wenn wir wieder in die materielle Welt wechseln, dann haben wir da automatisch eben ein offenes System. Und deswegen kommen wir da eben immer wieder an diese Grenzen. Deswegen ist aus meiner Sicht eben Blockchain auch der einzige Anwendungsfall für Geld, beziehungsweise Geld ist der einzige Anwendungsfall für Blockchain. Weil es eben, die Blockchain ist nicht das alleinige Merkmal, damit es funktioniert, sondern die anderen Parameter drumherum, also Public Key, Cryptography oder auch der Konsensmechanismus, die müssen eben alle ineinander passen, damit am Ende das geschlossene System entsteht. Genauso wie, ich komme wieder zurück zum iPhone, wir brauchen einen Touchscreen, wir brauchen Internetverbindung, wir brauchen den Akku, damit eben ein modernes Smartphone entsteht. Wenn wir eine Komponente weglassen, dann wird es sehr schwierig.
Was ist dann bei der Blockchain deiner Auffassung nach der Denkfehler, dem die meisten unterliegen? Weil mittlerweile zwar nicht mehr so sehr, aber es gab ja eine Zeit, wo wirklich überall dann Blockchain drauf stand und Blockchain ist das nächste große Ding und nicht Bitcoin ist es.
Ja, gute Frage. Also aus meiner Sicht ist es halt auch irgendwo ein Hype und auch wieder wie bei goldgedeckter Kryptowährung. Man möchte das ausprobieren, man möchte das testen, man möchte Use Cases suchen. Aber ich glaube, nach und nach wird sich einfach rauskristallisieren, dass es dann doch ineffiziente Datenbanken sind, die eben weiterhin diese Schnittstellen haben. Und das zu kombinieren, also das ganz loszulassen, dass es funktionieren kann, ist halt, glaube ich, ein längerer Prozess.
Man muss ja auch sagen, es klingt ja auch teilweise echt cool, wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt meine Sneaker-Sammlung, die sind ja begrenzt, die sind ja wertvoll, die habe ich jetzt auf der Blockchain, dann kann ich das irgendwie jetzt dann nachtracken und nachverfolgen. Das klingt ja auch aus Marketing-Sicht richtig, richtig gut. Es klingt auch irgendwie interessanter, als wenn ich sage, ja, ich habe jetzt hier ein digitales, knappes Geld. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass man sagt, okay, dieser Hype, den gibt es wahrscheinlich immer, den gab es am Anfang des Internets auch, dass man irgendwas versucht, darauf zu stülpen, obwohl man eigentlich dann ganz genau weiß, wenn man nur ein bisschen dahinter schaut, was wir ja auch häufig versuchen, wenn man so ein bisschen mal das Fenster aufmacht, den Vorhang lüftet, dann kommt doch da relativ schnell so ein, ja, ich sag mal blöder ausgesagt, so ein Clown raus und du merkst relativ schnell, das macht alles keinen Sinn, aber die meisten schauen nicht hinter diese Fassade, sondern stehen einfach nur das vordere Produkt und denken, ja, cool, man kann ich meinen Sneaker dem Leo schicken, das macht doch richtig Spaß und das macht auch Sinn.
Ja, also meistens sieht man dann in diesen Blockchain-Projekten dann schon irgendwie, dass sie merken, okay, es funktioniert nicht, aber oftmals wird auch dann anderen Dingen die Schuld gegeben, also nicht dem Oracle-Problem, sondern ja, es haben nicht alle Unternehmen mitgemacht oder es hat sich kein Netzwerkeffekt gebildet oder die Marketingaktivitäten waren zu gering. Also man sucht dann immer noch manchmal so Gründe, warum es nicht funktioniert hat, obwohl man sich ja eigentlich fragen müsste, okay, was sind denn die Anreize, warum die anderen nicht mitgemacht haben? Und meistens wollen die halt nicht dafür bezahlen oder sie sagen, es ist zu teuer oder sie vertrauen dem ganzen Konstrukt nicht. Und ja, Bitcoin ist eben ein System, welches die Anreize auch so setzt, dass alle Beteiligten eben davon profitieren können, wenn sie nach den Regeln spielen. Und das ist halt bei anderen Systemen, die nicht geschlossen sind, nicht so. Da ist immer jemand, der Gold produzieren kann oder die Datenbank manipulieren kann oder dann die Infrastruktur zahlen muss und der ist dann erstmal der eben draufzahlt oder Nachteile hat.
Das heißt also, wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf, dass du sagst, ich lege das jetzt mal die Hypothese in den Mund, dass du sagst, Bitcoin ja, aber alles andere wird sich mit der Zeit dann sowieso hinten raus drängen, weil es keinen Anwendungsfall gibt, es gibt keine Anreize dafür. Das heißt, es wird schon automatisch passieren, dass die meisten Projekte, die es ja noch gibt, es gibt ja Millionen, oder nicht Millionen, aber vielleicht Zehntausende Blockchain-Projekten, dass irgendwann passieren wird, okay, das nutzt irgendwann keiner mehr, es funktioniert nicht mehr und dass dann so gesehen der Rest wegfällt und Bitcoin so als Hauptkern übrig bleibt. Oder sagst du, es gibt vielleicht doch noch zwei, drei Projekte, die man sagen kann, da könnte vielleicht auch langfristig was dabei sein.
Ja, das sage ich, weil ich glaube, das ist so ein bisschen so wie, es gibt ja auch bei Unternehmensstrategien gibt es ja einmal Diversifizierung als Strategie und einmal Massenproduktion. Und diese Möglichkeit, individuelle Massenproduktionen zu machen, ist eben extrem schwer. Deswegen gibt es da so ein Tal. Und so glaube ich auch, dass es in Zukunft sein wird. Es wird dann diese dezentral funktionierende Geld-Blockchain namens Bitcoin geben und alle anderen Projekte werden halt effizienter umsetzbar sein mit einer normalen Datenbank, wo es aber dann eben diese Vertrauenspartei geben muss, die aber dann die Anreize hat, das sorgfältig zu machen, weil sie natürlich am Ende Geld verdienen will und nicht pleite gehen will. Das heißt, über die marktwirtschaftlichen Prozesse, über Wettbewerb entsteht dann Vertrauen in diese Instanzen und nicht, weil sie eine Blockchain verwenden, die eigentlich keinen Anwendungsfall hat, aber trotzdem irgendwie vertraut wird.
Da fällt mir ein, gibt es nicht trotzdem dann irgendwo einen Anwendungsfall, dass Leute trotzdem sagen, mir ist es egal, ich lasse diese Nachteile, die ich habe. Mir fällt jetzt gerade zum Beispiel ein, du kannst Gold jetzt zum Beispiel nach Hause schicken lassen, in den Tresor, aber es gibt trotzdem sowas wie ein ETC, also solche Exchange-Traded Commodities, also Rohstoffe, die du online kaufen kannst. Da hast du eigentlich auch nur eine Zahl da liegen und ich weiß, okay, ich habe jetzt ungefähr eine Unze Gold gekauft. Aber es machen ja trotzdem Leute das immer noch, obwohl ich denen jetzt direkt erklären könnte, übrigens, das Gold gehört nicht dir, das ist nicht deins, das ist nicht physisch, du vertraust dem Anbieter. Sind wir Menschen einfach dann doch nicht ganz perfekt und denken, oder wir sind wir sind dann doch manchmal so naiv und sagen, oh, wir machen es trotzdem, mir doch egal, was der Leo mir erzählt.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir auch dann unsere Erfahrung vertrauen, aber nicht antifragile Systeme funktionieren ja meistens so lange, bis sie dann mal nicht funktionieren. Und ich glaube, da ist Bitcoin eben auch so aufgebaut, weil es eben immer dezentral ist. Es gibt für jede Funktion mehrere Player, die eben die entsprechenden Anreize haben, sodass das System aus meiner Sicht antifragil ist. Auch wenn man in einzelne ein einzelner Beteiligter ausfällt, so funktioniert dennoch das Gesamtsystem. Und so ist es halt bei den anderen Sachen nicht. Also da kommt dann irgendwann schon noch der Tag X, wo dann halt mal der zentrale Server ausfällt und nicht mehr das Backup nicht mehr da ist, warum auch immer, sodass dann eben alles nicht mehr funktioniert. Und das ist so eine Art Truthahn-Effekt, dass eben der Truthahn denkt, alles ist gut, er wird gefüttert und alles funktioniert, bis dann Thanksgiving kommt und er dann eben bezahlen muss.
Das erinnert mich an das Ding von den Crash-Propheten, die ja die ganze Zeit sagen, unser Euro geht kaputt, euer Euro geht kaputt. Und es dauert halt relativ lange, weil der kann ja relativ lange durchziehen. Und vielleicht erlebt der eine oder andere, der vielleicht ein bisschen älter ist, erlebt es gar nicht mehr, dass der Euro weggeht und hat die ganze Zeit geglaubt, der Euro geht runter. Also das heißt, so ein Netzwerkeffekt wie beim Euro zum Beispiel kann ja relativ lange halten. Also der Truthahn kann relativ lange überleben, bis dann Thanksgiving kommt. Das kann also auch fast dauern dann insgesamt. Also man kann das ja nicht sagen, bloß weil das so in der Theorie so ist, dass es sofort auch passiert und dass es auch passiert. Aber man spekuliert ja so ein bisschen drauf. Also kann man Spekulationen sagen? Ja, also doch eigentlich, man spekuliert ein bisschen drauf, dass es kommt, oder?
Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird, aber natürlich nicht wann.
Ja, na ja, cool. Dann denke ich, Manuel, hast du noch eine Nachfrage, noch ein Thema?
Nee, ich bin durch mit meinen Fragen.
Was ich jetzt, glaube ich, gesehen habe, dass dieses Thema goldgedeckte Kryptowährung, so rum, es lässt sich, so, es ist so eine einfache Aussage, ja, das können wir doch machen, das passt perfekt, aber man kann es doch relativ schnell, und ich glaube, das haben wir gemerkt, nach 20 Minuten oder nach nicht mal mit 10 Minuten hast du ja das schon widerlegt, warum das eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das verstehe ich manchmal nicht, warum das so lange dauert, dass viele Menschen trotzdem auf diese Idee kommen, aber ich glaube auch, wie du es erzählt hattest jetzt, dass halt viel Information fehlt, die Aufklärung manche gar nicht mit beschäftigen, und ich hoffe, wir haben jetzt in dieser Folge das mal ein bisschen aufgedröselt und gesehen, überleg vielleicht zweimal nach, wenn du irgendwas aus der realen Welt in die digitale Welt packen möchtest. Ist nicht ganz so die coole Idee. Und deswegen würde ich sagen, Leo, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Information. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch.
Und dann hören wir uns, sehen wir uns beim nächsten Mal, bei der dritten Folge dann zum anderen Thema. Wir werden was finden auf jeden Fall. Und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß bei den Projekten und wir sehen uns. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.